Patrick Duane. Geld kann jeder. Und du jetzt auch. Der Finanzcoach erklärt, wie du mehr aus deinem Geld machst. Ginge es nach Patrick Duane, würden wir praktisches Finanzwissen bereits in der Schule an die Hand bekommen. Das ist bislang jedoch nicht der Fall. Und so treten viele junge Menschen völlig unvorbereitet in den Finanzalltag ein. Aber auch mancher Erwachsene tappt mehr oder weniger blind durch den Finanzdschungel oder wird von gängigen Vorurteilen verunsichert. In den Blinks zu Geld kann jeder und du jetzt auch aus dem Jahr 2020 steigen wir auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise ins Thema Geldanlage und Vermögensaufbau ein. Die gute Nachricht ist, dass du weder ein Vielverdiener noch ein Mathe-Genie sein musst, um Wohlstand zu erreichen. Alles, was du brauchst, ist ein klein wenig Disziplin und Lust, dich mit der Materie zu beschäftigen. Du lernst, warum das gute alte Sparbuch nicht zur Geldvermehrung dient, welche Tücken bei einem Dispositionskredit lauern, was du beim Immobilienkauf beachten solltest und wie du am Aktienmarkt keinen Schiffbruch erleidest. Denn wer sich mit Finanzen auskennt, darf Geldsorgen und Zukunftsängsten Adieu sagen. Blink Nummer 1. Mit der richtigen Einstellung und einer Portion Finanzwissen sind Geldsorgen bald kein Thema mehr. Rund um das Thema Geld kursieren jede Menge unterschiedlicher Informationen, Meinungen und Mythen. Viele davon längst überholt oder schlichtweg falsch. Räumen wir ein wenig auf. Um deine Finanzen erfolgreich zu managen, solltest du zunächst dein Mindset überprüfen. Du landest immer wieder in finanziellen Sackgassen? Der Grund dafür könnten unbewusste Glaubenssätze sein. Floskeln wie Geld verdirbt den Charakter, über Geld spricht man nicht oder Reichtum ist unmoralisch, solltest du schleunigst aus deinem Kopf verbannen. Sage dir stattdessen, Geld bedeutet Freiheit. Mit Geld wird vieles leichter oder auch Geld hilft, anderen zu helfen. Ein anderer weit verbreiteter Irrglaube besagt, dass alles, was mit Finanzen zu tun hat, unglaublich kompliziert ist. Reich werden? Das ist für Geringverdiener und Normalsterbliche ohne Masterabschluss in Finanzwirtschaft doch völlig utopisch. Den besten Gegenbeweis liefert der Autor selbst. Duanes Kindheit und Jugend waren von ständiger Geldnot geprägt. Seine alleinerziehende Mutter bezog zeitweise sogar Sozialhilfe. Doch gerade diese Mangelerfahrung weckte in ihm den Ehrgeiz, sich Finanzwissen anzueignen. Mit Erfolg. Heute hat er finanziell ausgesorgt. Und auch du kannst dir das nötige Finanzwissen erschließen. Zum Beispiel mit diesen Blinks, aber auch mit Büchern, Fachzeitschriften, Finanzblogs, Webinaren oder Podcasts. Und was das Einkommen angeht, klar ist es leichter, Vermögen aufzubauen, wenn entsprechend Geld hereinfließt. Aber weitaus entscheidender ist, wie viel Geld hinausgeht und wohin. Deshalb solltest du zuallererst eine finanzielle Bestandsaufnahme machen. Erstelle dazu eine einfache Tabelle mit 4 Feldern. Ins erste Feld kommen deine monatlichen Einnahmen, daneben eine Liste mit deinen Ausgaben. Kosten, die nur ein- oder zweimal jährlich anfallen, rechnest du auf den monatlichen Betrag um. Im dritten Feld notierst du dein Vermögen, also Immobilien, Wertpapiere, Sparbuchguthaben und Geld auf dem Girokonto, aber auch Uhren oder andere Wertgegenstände. Das vierte Feld ist für deine Verbindlichkeiten reserviert. Hier trägst du Kredite, Hypotheken und Darlehen ein, außerdem Zahlungsverpflichtungen wie Unterhalt und Steuerzahlungen. Anhand des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben erkennst du auf einen Blick, wie groß oder klein dein finanzieller Spielraum ist. Dein Vermögensverbindlichkeitssaldo aus den Feldern 3 und 4 verrät dir, wie es um dein Vermögen bestellt ist. Selbst wenn deine Bilanz negativ ausfällt, ist das kein Grund zur Panik. Du hast nun ein genaues Bild und kannst auf Basis konkreter Zahlen deine nächsten Schritte planen. Blink Nummer 2. Eine detaillierte Finanzaufstellung entlarvt Geldfresser und unrentable Geldparkplätze. Du kennst nun deinen finanziellen Ist-Zustand und kannst einen genaueren Blick auf deine Ausgaben und Verbindlichkeiten werfen. Hier schlummert oft großes Geldsparpotenzial, das du mit wenigen Änderungen und ohne Einschränkungen im Lebensstil realisieren kannst. Wie sieht es zum Beispiel mit Versicherungen aus? Die Bedürfnisse ändern sich im Laufe des Lebens, daher solltest du von Zeit zu Zeit überprüfen, ob du versicherungstechnisch noch up-to-date bist. Abgesehen von einer Haftpflicht und einer Krankenversicherung sowie gegebenenfalls einer Arbeitsunfähigkeits- und einer Hausratsversicherung hält der Autor die meisten Versicherungen bei Berufseinsteigern und Singles für ziemlich überflüssig. Besitzt du ein Smartphone? Blöde Frage. Aber hast du auch den günstigsten Tarif? Beobachte dein Nutzungsverhalten und schaue dann auf Vergleichsportalen oder auf den Anbieter-Websites nach dem besten Handytarif für deine Bedürfnisse. Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich die Strompreise vergleichen. Seit in Deutschland der Strommarkt liberalisiert wurde, können wir Kunden nämlich von Preiskämpfen zwischen den Anbietern profitieren. Gewöhne dir am besten an, alle ein oder zwei Jahre den Stromlieferanten zu wechseln und dir den jeweils günstigsten Tarif zu sichern. Auch Finanzprodukte können echte Geldfresser sein. Bestes Beispiel ist der Dispositionskredit, gern auch verniedlichend Dispo genannt. Er mag in manchen Situationen praktisch sein, um schnell und unkompliziert an Geld zu kommen. Doch bei vielen wird die Ausreizung oder gar Überziehung des Kreditrahmens zum Dauerzustand. Und das wird teuer. Berufseinsteiger Dennis etwa hatte für einen Urlaub einen Dispositionskredit in Höhe von 1.900 Euro in Anspruch genommen. Da er über ein Sparbuchguthaben von 5.200 Euro verfügte, wähnte er sich finanziell in Sicherheit und nahm zusätzlich einen Kredit für ein zweites Auto auf, den er 4 Jahre lang abzahlen muss. Erst die detaillierte Aufstellung seiner Finanzen brachte die Kostenfalle zutage. So zahlt er für den Dispositionskredit 11,25% Zinsen pro Jahr, für den Autokredit knapp 5%. Sein Polster auf dem Sparbuch bringt ihm aber nur schlappe 0,01% Zinsen. Zusätzlich verliert sein Erspartes bei der derzeitigen Inflationsrate jedes Jahr 1,6% an Wert. Wie du der Dispo-Falle entkommst? Wenn du wie Dennis über Sparbuchguthaben oder anderweitig geparkte Gelder verfügst, dann nimm den Dispo-Kredit keine Sekunde länger in Anspruch. Eine Alternative ist die sogenannte Umschuldung. Die Kosten für einen Ratenkredit variieren je nach Laufzeit zwischen 0,68% und 4,99%. Sie liegen also deutlich unter den Dispo-Zinsen, die je nach Bank bei Überziehung bis zu 18,75% betragen können. Blink Nummer 3. Wertpapieranlagen sind eine sinnvolle Alternative zum unrentablen Sparbuch. Du hast dich von unnötigen Ausgaben befreit und kennst dein Budget? Dann solltest du darüber nachdenken, wie du das frei gewordene Geld am besten anlegst. In Nullzinszeiten kommen dafür zum Beispiel Aktien in Frage. Aktien sind Wertpapiere, mit deren Hilfe sich Unternehmen Kapital beschaffen. Umgekehrt wirst du als Käufer von Aktien am Unternehmen beteiligt. Als Aktionär profitierst du von den Wertsteigerungen der Aktie, aber auch von Bonuszahlungen, sogenannten Dividenden. Das sind Gewinnbeteiligungen, die manche Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten und die du dir entweder in Form weiterer Unternehmensaktien oder als Geldbetrag auf deinem Konto gutschreiben lässt. Der Autor empfiehlt einen Anteil von etwa 60% Dividendenaktien im Portfolio. Dazu später mehr. Zwar kann niemand die Entwicklung von Wertpapieren voraussagen, doch gibt es Wege, die Risiken zu minimieren und Ertragschancen zu steigern. Zur generellen Einschätzung werden Wertpapieranlagen in Risikoklassen aufgeteilt. Die Klassen 1 bis 3 sind am sichersten. Hierzu gehören Staatsanleihen, Geldmarktfonds und festverzinsliche Wertpapiere mit langen Laufzeiten. Gemischte Fonds rangieren ab Risikoklasse 2. Rohstofffonds, Aktien und Aktien-ETFs gehören zur Klasse 4. In der Regel übersteigen die Verluste innerhalb eines Jahres hier nicht 25%. Wenn du Aktien kaufen möchtest, musst du zunächst ein Depot eröffnen. Das ist ein spezielles Konto, über das du deine Wertpapiergeschäfte abwickelst. Vergleiche auch hier verschiedene Angebote, denn die Konditionen variieren. Achte auf jährliche Depotgebühren, auf die Angebotsbreite an handelbaren Produkten und auf die Orderkosten, also den Preis für Kauf- und Verkaufsaufträge. Beim klassischen Bankdepot ist die Beratung inklusive. Aber vergiss nicht, dass Bankberater als Angestellte vor allem im Interesse ihres Arbeitgebers handeln. Beim Online-Depot entfällt die Beratung. Dafür erhältst du hier meist günstigere Konditionen. Vor der Depoteröffnung wirst du gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Daraufhin erstellt die Bank ein Risikoprofil für dich, das darüber entscheidet, welche Risikoklassen du handeln darfst. Als eher sicherheitsbedachter Anleger in Klasse 4 könntest du beispielsweise keine Produkte der Klassen 6 und 7, wie etwa Derivate, handeln. Dadurch sichert sich die Bank juristisch ab. Wenn du später mehr Erfahrung mit Wertpapiergeschäften hast, kannst du dein Risikoprofil jederzeit ändern, bestätigst aber mit deiner Unterschrift, dass du selbst das Risiko trägst. Das erscheint dir immer noch alles zu spekulativ und riskant? Schauen wir uns nach diesem Schnelldurchlauf durch die Basics im nächsten Blink an, wie du dein Geld möglichst risikoarm und gewinnbringend anlegst. Blink Nummer 4. Eine breite Streuung beim Investment mindert das Verlustrisiko. Damit deine Geldanlage kein Reinfall wird, beherzige unbedingt ein paar Grundregeln. Insbesondere für Börsenneulinge und Sicherheitsbedachte gilt: Setz nicht alles auf eine Aktie, also ein Unternehmen, sondern investiere möglichst divers. Der Bestand an Wertpapieren, die eine Person hält, wird Portfolio genannt. Für eine langfristige Anlagestrategie empfiehlt sich ein möglichst breit angelegtes Portfolio, also ein bunter Mix von Wertpapieren verschiedener Arten, Branchen, Unternehmen und Risikoklassen. Finanzprofis nennen dieses Vorgehen Diversifikation oder Streuung. Es kann immer vorkommen, dass eine einzelne Aktie an Wert verliert. Dass aber alle Aktien gleichzeitig fallen, ist äußerst unwahrscheinlich. Indem du dein Investment streust, reduzierst du das Verlustrisiko. Auf dieses Prinzip setzen auch Investmentfonds und ETFs, denn sie beinhalten stets mehrere Anlagen. Starten wir mit dem Klassiker, dem Investmentfonds. Du kannst dir so einen Fonds wie einen Sammeltopf für das Geld der Anleger vorstellen. Investmentfonds werden aktiv von einem Fondsmanager betreut, was auch die etwas höheren Kosten gegenüber dem ETF erklärt. Das Kürzel ETF steht für Exchange Traded Fund und bedeutet so viel wie börsengehandelter Fonds. ETFs werden nicht aktiv gemanagt, sondern bilden passiv einen Index, also eine spezifische Aktienliste, ab. Sowohl Investmentfonds als auch ETFs bieten eine breite Palette an Anlageformen. Es gibt Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoff-, Währungs- oder auch Mischfonds bzw. ETFs, um nur einige zu nennen. Aber welches ist nun die bessere Anlage? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Investmentfonds sind gewissermaßen handverlesen und können im Gegensatz zu ETFs den Indexwert auch schon mal übersteigen. Das macht sie zugleich aber auch teurer, denn die Fondsmanager wollen bezahlt werden. Der Autor rät dazu, sich vorwiegend an ETFs zu halten, das Portfolio aber auch mit ein paar der kostspieligeren Investmentfonds anzureichern. Streuung ist also auch hier das Zauberwort. ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, was vor allem an den überschaubaren Kosten und am geringen Betreuungsbedarf liegt. Mithilfe eines Sparplans kannst du jeden Monat einen fixen Betrag in einen thesaurierenden ETF investieren. Thesaurierend bedeutet dabei, dass die Dividenden automatisch in weitere Anteile investiert werden, weshalb du dich zurücklehnen und deiner Geldanlage beim Wachsen zusehen kannst. Das glaubst du nicht? Nehmen wir folgendes Beispiel. Du investierst monatlich 50 Euro in einen DAX-ETF. Das ergibt nach 30 Jahren einen Betrag von 18.000 Euro. Bei einer Rendite in Höhe von durchschnittlich 7,4% pro Jahr hättest du statt der 18.000 nun um die 63.365 Euro. Mehr als das Dreifache. Blink Nummer 5. Sachwertanlagen können lohnend sein, bedürfen aber intensiver Betreuung. Manche Menschen halten Rohstoffe wie Gold, Erdöl oder Kaffee für die bessere Geldanlage, weil sie real existieren. Man kann sie anfassen. Aber wie gut eignen sich Sachwertanlagen wirklich, wenn es um die Vermehrung deines Vermögens geht? Rohstoffe, englisch Commodities, werden in drei Gruppen unterteilt. Energierohstoffe wie beispielsweise Erdgas, Heizöl, Benzin oder Uran, Agrarrohstoffe wie Baumwolle, Hafer, Soja und Kakao und schließlich Metalle, die größtenteils in der Industrie gebraucht werden, Gold, Kupfer, Zinn, Nickel, Blei, Aluminium und so weiter. Du kannst Rohstoffe entweder physisch handeln, etwa indem du Goldbarren kaufst, oder als börsengehandelte Rohstoffe, sogenannte Exchange-Traded Commodities, kurz ETCs. Das Problem bei Rohstoffen ist, dass sie starken Preisschwankungen unterliegen. Die Gründe dafür können zum Beispiel Ernteeinbrüche aufgrund von Naturkatastrophen sein. Aber auch auf politische Entwicklungen reagieren Rohstoffpreise äußerst sensibel, wie sich zuletzt beim Handelskonflikt zwischen den USA und China zeigte, als der US-Soja-Export praktisch über Nacht auf Null fiel. Diese hohen Schwankungen, der Fachbegriff lautet Volatilität, machen Rohstoffe für eine Buy-and-Hold-Strategie, wie du sie bei ETFs und Investmentfonds kennengelernt hast, ungeeignet. Es sei denn, du hast starke Nerven und bist bereit, dich ständig über die Neuigkeiten in Politik, Klima und Wissenschaften auf dem Laufenden zu halten. Auch Gold ist als Geldanlage weniger glanzvoll, als es zunächst erscheint. Zum einen sind da die hohen Erwerbs- und Lagerkosten. Hinzu kommt das Währungsrisiko, denn Gold wird in US-Dollar gehandelt. Vor allem aber gibt es auf Gold weder Zinsen noch Dividenden. Zur Vermögensbildung ist es daher denkbar ungeeignet. Um einen Teil deines Ersparten quasi als Versicherung in börsenturbulenten Zeiten zu parken, kann Gold jedoch eine gute Sache sein. Zumindest in Niedrig- und erst recht in Negativzinszeiten. Trotz der genannten Nachteile musst du den Sachwertanlagen aber nicht den Rücken kehren. Zum einen hast du auch mit einem kleineren Budget die Möglichkeit, über Fonds und ETFs bzw. ETCs an den Preisentwicklungen von Rohstoffen teilzuhaben. Zum anderen kommen für Liebhaber und versierte Sammler auch exotischere Sachanlagen in Frage, zum Beispiel Oldtimer, Weine oder sogar Turnschuhe. Kein Witz. Sneaker, insbesondere ungetragene Markenmodelle, haben sich zur ernstzunehmenden Geldanlage gemausert. So wird beispielsweise der Air Jordan 1X Off-White Sneaker, der 2018 für 170 Euro zu haben war, mittlerweile für sagenhafte 1.800 Euro gehandelt. Blink Nummer 6. Mit Derivaten kannst du dein Depot vor größeren Verlusten schützen. Du hast bereits reichlich Börsenerfahrung? Dann wollen wir dir nachfolgend noch ein Finanzinstrument für Fortgeschrittene vorstellen. Derivate. Der Begriff Derivat geht auf das lateinische derivare, ableiten, zurück. Er bezeichnet einen Vertrag, der seinen Wert aus einem bestimmten Zeitwert bezogen auf einen Basiswert ableitet. Dieser Basiswert kann jedes beliebige handelbare Finanzobjekt sein, zum Beispiel eine Aktie. Beim Derivat geht es aber nicht um den Wert der Aktie an sich, sondern um ihren Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Klingt kompliziert? Ist es auch. Bringen wir etwas Licht ins Dunkel. Man unterscheidet drei Typen von Derivaten: Futures, Swaps und Optionen. Ein Future ist nichts anderes als ein Kauf auf Termin. Landwirt Peter möchte 50 Tonnen Weizen verkaufen. Jedoch erst in 3 Monaten. Um mehr Planungssicherheit zu haben, verkauft er den Weizen zu einem festgelegten Preis per Termin. Sabine ist Einkäuferin für eine Supermarktkette. Sie hat Interesse an einer verlässlichen Warenlieferung. Sie und Peter schließen also das Geschäft per Futures-Kontrakt an der Börse ab. Steigt der Weizenpreis während der 3 Monate, war der Deal für Peter nachteilig. Fällt er, hat Sabine das Nachsehen. Nichtsdestotrotz haben beide ihr Risiko gesenkt und können besser kalkulieren. Auch bei Optionen geht es darum, sich gegen Wertverluste abzusichern. Während ein Futures-Kontrakt die Vertragspartner jedoch zum Kauf bzw. Verkauf verpflichtet, ermöglicht das Optionsgeschäft, etwas in einem festgelegten Zeitraum zu festgelegten Konditionen zu kaufen oder zu verkaufen. Der Kauf wird als Call bezeichnet. Beim Verkauf spricht man von einem Put. Du kannst Call- wie auch Put-Optionen jeweils kaufen oder verkaufen. Angenommen, du hältst in deinem Portfolio Aktien eines beliebten Modelabels, die du bei 235 Euro gekauft hast. Momentan steht der Kurs bei 280 Euro. Zwar glaubst du an einen langfristigen Erfolg der Aktie und willst dir nicht auf Verdacht abstoßen, aber aufgrund trüber Konjunkturaussichten bist du dir unsicher, ob sie nicht doch fallen könnte. Um dich abzusichern, kaufst du dir für 10 Euro je Aktie eine Put-Option zum Strike-Preis von 275 Euro. Du erwirbst also das Recht, die Aktie für 275 Euro zu verkaufen. Fällt die Aktie unter 265 Euro, also unter den Strike-Preis minus 10 Euro, hast du einen größeren Verlust verhindert. Bleibt ihr Kurs hingegen stabil oder steigt, kannst du sie immer noch zum höheren Preis verkaufen und die Option verfallen lassen. Bitte beachte in jedem Fall, weil Derivate eine exzellente Marktkenntnis erfordern, sind sie nur etwas für Profis. Blink Nummer 7. Die Digitalisierung macht auch vor dem Finanzmarkt nicht Halt. Vereinbarte man früher einen Termin beim Bankberater vor Ort, werden viele Finanztransaktionen heute online oder per App auf dem Smartphone abgewickelt. In Zukunft werden mathematische Algorithmen und künstliche Intelligenz, kurz KI, unsere Finanzgeschäfte zunehmend beeinflussen und sie zum Teil sogar vollständig steuern. Ein Schlagwort, das du dir merken solltest, lautet Robo-Advisory, zusammengesetzt aus den Wörtern Roboter und Advisor, Englisch für Berater. Die digitalen Vermögensberater ermitteln auf Grundlage mathematischer Algorithmen die jeweils bestmögliche Anlage bzw. Anlageverteilung und geben entsprechende Empfehlungen. Nicht nur das. Auf Wunsch kannst du deine Käufe und Verkäufe auch vollautomatisiert ausführen lassen. Man spricht dann vom Full-Service Robo-Advisor. Möchtest du lieber selbst über deine Transaktionen entscheiden, bist du mit einem Half-Service Robo-Advisor besser beraten. Er macht nur Vorschläge und du gibst dann das Go oder eben nicht. Genau wie ein menschlicher Berater agiert auch der Robo-Advisor basierend auf deinen Anlagezielen, Schwerpunkten und der Risikoklasse, die du zuvor bei der Anmeldung angibst. Außerdem kannst du dich für oder gegen ein Rebalancing, also eine stetige Anpassung deines Portfolios, entscheiden. Der Vorteil des Rebalancings ist, dass die ursprüngliche Gewichtung in deinem Portfolio immer erhalten wird. Nachteilig sind die dadurch entstehenden Transaktionskosten. Außerdem besteht die Gefahr, dass Aktien oder ETFs bei Kursabfällen abgestoßen werden und somit der Langzeitinvestmentfaktor verloren geht. Bislang gibt es keine Langzeitstudien darüber, wie effizient und sicher Online-Vermögensverwaltungen operieren. Der erste Robo-Advisor wurde 2013 vorgestellt. Trotzdem solltest du diese Option im Auge behalten und die Entwicklungen in diesem Bereich verfolgen. Zu den bekanntesten Robo-Advisor-Plattformen in Deutschland zählen derzeit Scalable Capital in München, das Berliner Startup Growney, außerdem Moneyfarm, Fintego, Bevestor oder auch Robin, das zur Deutschen Bank gehört. Wie immer solltest du auch hier intensiv die Angebote vergleichen. Scalable Capital etwa erlaubt einen Einstieg erst ab 10.000 Euro, während du bei Easyfolio und Wamo monatlich besparbare ETF-Portfolios bereits ab 10 Euro monatlicher Anlage bekommst. Eine weitere Variante sind sogenannte Self-Service Robo-Advisors, wie beispielsweise Just ETF, Diversifikator, Moneyfilter und Comdirect. Sie bieten kostenlose Basic-Services oder gegen Aufpreis Premium-Services an. Beide Services beinhalten fachkundige Anlageberatung, zum Teil auch Musterportfolios und Online-Kurse zur Grundlagenvermittlung. Dein Depot musst du allerdings selbst und teilweise woanders einrichten und auch dein Anlageportfolio selbst aufbauen. Blink Nummer 8. Wer genügend Zeit, Geld und Hingabe mitbringt, kann mit Immobilien eine gute Investition tätigen. Zu guter Letzt wollen wir noch auf eine etwas emotionalere Anlageform eingehen. Die Immobilie. Viele Menschen träumen vom eigenen Zuhause. Andere betrachten Immobilien als lukrative Geldanlage. Manche erhoffen sich beides. Ganz gleich, ob du selbst darin wohnen oder vermieten willst. Voraussetzung für den Kauf einer Immobilie ist, dass du über ausreichend Eigenkapital verfügst, mit einem langfristig stabilen Einkommen rechnest und Lust und Zeit hast, bei der Instandhaltung deiner Wohnung oder deines Hauses hin und wieder selbst Hand anzulegen. Gerade auf Berufseinsteiger treffen diese Kriterien in der Regel nicht zu. Anders sieht die Sache aus, wenn du bereits etwas Vermögen aufgebaut hast. Dann geht es darum, die passende Immobilie mit der entsprechenden Finanzierung zu finden. Achte bei der Objektsuche auf Dinge wie Lage, Infrastruktur, regionale Entwicklungsprognosen und Vergleichsmietpreise, aber natürlich auch auf den Zustand der Immobilie selbst. Am besten ziehst du eine Gutachterin hinzu. Übersehene Gebäudemängel können dich weitaus teurer zu stehen kommen als ein fachliches Gutachten. Du hast die passende Immobilie gefunden? Nun geht es an die Finanzierung. Hier gilt, dass du mit umso besseren Konditionen rechnen darfst, je höher dein Eigenkapital ist, also die Summe, die du selbst aufbringen kannst. Außerdem solltest du dir frühzeitig über die Kosten des Immobilienerwerbs im Klaren sein. Mit dem Verkaufspreis auf dem Anzeigentext ist es nämlich nicht getan. Auf dich kommen Gutachterkosten, Notargebühren, Gemeindeabgaben, Instandhaltungskosten, Kreditzinsen und etliche weitere Kosten zu, die du bei deiner Kalkulation mit einbeziehen musst. Auch wenn du bis jetzt vor allem das Wort Kosten gehört hast, eine Immobilie kann durchaus eine gewinnbringende Investition sein, die dir durch die Mieteinnahmen ein sogenanntes passives Einkommen beschert. So hat es auch Katrin angestellt, die mit 23 ihre erste Immobilie finanzierte und sich aus den Vermietungen von mittlerweile mehreren Wohnungen ein hübsches Zusatzeinkommen von monatlich 3.179 Euro aufgebaut hat. Man sollte vielleicht hinzufügen, dass Katrin von vornherein finanzaffin war und sich mit Volleifer in die Materie eingearbeitet hat, bevor sie das Wagnis Immobilienanlage einging. Doch wenn du engagiert und hartnäckig bist, gibt es keinen Grund, warum Immobilien nicht auch für dich eine lohnende Investition sein sollten. Duane rät allerdings davon ab, die Immobilienanlage als alleinige Altersvorsorge zu betreiben. Dafür gibt es in diesem Sektor zu viele Unsicherheitsfaktoren, wie beispielsweise das Instandhaltungsrisiko, Wertverlust durch Beschädigung, ungünstige Lageentwicklungen oder auch politische Maßnahmen wie die Mietpreisbremse. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Geldprobleme kein unveränderliches Schicksal sind. Selbst mit einem geringeren Einkommen ist es möglich, Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen. Was du dazu brauchst, ist eine positive Grundeinstellung, einen schonungslos ehrlichen Blick auf deine finanzielle Situation und deine Konsumgewohnheiten sowie die Bereitschaft, dich regelmäßig in Finanzdingen weiterzubilden. Wir konnten dir hoffentlich zeigen, dass das gar nicht so schwer ist und dich dazu anregen, deine Finanzen neu zu organisieren. Und hier noch drei Tipps, die du so konkret umsetzen kannst. Lass dir Zeit und plane deine Vermögensanlage gründlich. Es gibt nicht die eine richtige Anlagestrategie, sondern nur die passende für deine Bedürfnisse. Darum überlege dir genau, was deine Ziele und Wünsche, Limits und No-Gos sind, bevor du mit dem Investieren loslegst. Zeit ist Geld, heißt es immer. Doch bei der langfristigen Geldanlage solltest du lieber auf Ausdauer, Besonnenheit und eine gute Vorbereitung setzen. Portioniere deine Wertpapierkäufe. Wenn du einen größeren Betrag, sagen wir 5.000 Euro, in einer Unternehmensaktie anlegen willst, ist es schlau, dies nicht auf einmal zu tun, sondern in 5 Häppchen zu 1.000 Euro innerhalb eines Monats. Statt möglicherweise ausgerechnet einen preislich ungünstigen Tag zu erwischen, gleichst du Preisschwankungen aus und kaufst die Aktie zu einem Monatsmittelwert. Nutze beim Immobilienkauf das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale. Verlass dich beim Kauf und der Finanzierung einer Immobilie nicht ausschließlich auf die Empfehlungen von Bankberatern, Maklern und Co., sondern informiere dich zusätzlich bei der Verbraucherzentrale. Hier erhältst du fachlich kompetente und unabhängige Beratung zum kleinen Preis. Das waren die Blinks zu Geld kann jeder und du jetzt auch von Patrick Duane. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.